So hatte die Debatte und kritische Diskussion innerhalb und außerhalb der Verwaltung so gut wie jeden Bereich des politischen Systems in Frage gestellt, von den Machtstrukturen der Agrargesellschaft über die Organisation und Taktik des Militärs bis hin zur staatlichen Lenkung der Wirtschaft. Kein Text dokumentiert besser den Übergangszustand, in dem sich Preußen Ende des 18. Jahrhunderts befand, als das 1794 in Kraft getretene Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten, ALR. Mit den fast 20.000 Paragraphen, die, so schien es, jede denkbare Transaktion zwischen zwei Preußen grundlegend behandelten, war das Allgemeine Landrecht die größte zivile Errungenschaft der friderizianischen Aufklärung. Der von einem Team hervorragender Juristen nach einem langen Prozess öffentlicher Diskussion und Beratung verfasste Gesetzestext war zur Zeit der Veröffentlichung einzigartig. Erst in den Jahren 1804 und 1811 folgten Frankreich und Österreich mit vergleichbaren, allerdings nicht ganz so umfassenden Kodizes. Das Landrecht war überdies beispielhaft wegen der Klarheit und Eleganz seiner Sprache, die viele Kernpunkte so verständlich und präzise ausdrückte, dass noch im heutigen Zivilrecht Deutschlands rhetorische Wendungen des preußischen Gesetzes zu finden sind. Die Faszination des allgemeinen Landrechts liegt gerade in dem seltsam unschlüssigen Bild, das es von der preußischen Gesellschaft am Ende des 18. Jahrhunderts zeichnet. Wenn man durch die Paragraphen einen Blick auf Preußen wirft, könnte man meinen, man würde ein Fernglas mit unterschiedlichen Brennweiten benutzen. Auf der einen Seite blitzt hier und da eine egalitäre sozialgesetzliche Ordnung auf. Gleich der erste Paragraph kündigt an: Das Allgemeine Gesetzesbuch enthält die Vorschriften, nach welchen die Rechte und Verbindlichkeiten der Einwohner des Staates zu beurteilen sind. Der Leser stolpert sofort über die Wahl des latent egalitären Begriffs Einwohner anstelle des traditionelleren Untertanen. Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch Paragraph 22, in dem es heißt: Die Gesetze des Staats verbinden alle Mitglieder desselben, ohne Unterschied des Standes, Ranges und Geschlechts. Hier tritt die Vorstellung einer Mitgliedschaft an die Stelle des Untertanentums, was die egalitäre Intention noch deutlicher zum Ausdruck bringt. In Paragraph 82 der Einleitung erfährt der Leser jedoch, dass Rechte des Menschen, nachdem alles andere gleich war, abhängig seien von seiner Geburt, seinem Stand. In einem späteren Abschnitt, der sich mit den Rechten und Pflichten des Adelsstandes befasst, erklärt der Kodex ganz unverblümt: Dem Adel, als dem ersten Stand im Staat, liegt nach seiner Bestimmung die Verteidigung des Staats ob. Weitere Absätze im selben Abschnitt legen fest, dass Angehörige des adeligen Standes nur von den höchsten Gerichten im Land verurteilt werden dürfen, dass Adelige privilegierten Zugang zu den Ehrenstellen im Staate genießen, was eine angemessene Qualifikation voraussetzt, und dass nur der Adel zum Besitze adlicher Güter berechtigt sei.